Ich lese jetzt den Predigttext aus Offenbarung 22, Vers 8 bis 21, nach der Hoffnung für alle Übersetzung. Dies alles habe ich, Johannes, gehört und gesehen. Ich fiel vor dem Engel, der mir alles gezeigt hatte, nieder und wollte ihn anbeten. Aber er wehrte ab und sagte, nein, tu es nicht. Ich diene Gott ebenso wie du und deine Brüder, die Propheten, und wie all die anderen, die nach den Worten dieses Buches leben. Gott allein sollst du anbeten. Dann sagte Jesus zu mir, halte die prophetischen Worte nicht geheim, die du aufgeschrieben hast, denn bald wird alles in Erfüllung gehen. Wer dennoch weiter Unrecht tun will, der soll es tun. Wer mit Schuld beladen bleiben will, der soll es bleiben. Doch wer ein Leben führt, wie es Gott gefällt, der soll weiterhin so leben. Und wer Gott gehört, der soll bei ihm bleiben. Macht euch bereit, ich komme schnell und unerwartet und werde jedem den verdienten Lohn geben. Ich bin der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ziel, das A und das O. Glücklich werden alle sein, die ihre Kleider reingewaschen haben. Sie dürfen durch die Tore in die Stadt hineingehen und die Früchte von den Bäumen des Lebens essen. Draußen vor den Toren der Stadt müssen alle Feinde Gottes bleiben. Alle, die sich mit Zauberei abgeben, die sexuell zügellos leben, die Mörder, alle, die anderen Göttern nachlaufen, die gerne lügen und betrügen. Ich, Jesus, habe meinen Engel zu dir gesandt, damit du den Gemeinden alles mitteilst. Ich bin die Wurzel und der Nachkomme aus der Familie Davids. Ich bin der helle Morgenstern. Der Geist und die Braut sagen, komm. Und wer das hört, soll auch rufen, komm. Wer durstig ist, der soll kommen. Jedem, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken. Wer auch immer die prophetischen Worte dieses Buches hört, den warne ich nachdrücklich. Wer diesen Worten etwas hinzufügt, dem wird Gott all das Unheil zufügen, das in diesem Buch beschrieben wurde. Und wer etwas von diesen prophetischen Worten wegnimmt, dem wird Gott auch seinen Anteil an den Bäumen des Lebens und an der heiligen Stadt wegnehmen, die in diesem Buch beschrieben sind. Der alle diese Dinge bezeugt, der sagt, ja, ich komme bald. Amen. Ja, komm, Herr Jesus. Möge unser Herr Jesus euch allen seine Gnade schenken.
Ja, wenn ich wissen will, wie ein Buch ausgeht, dann schlage ich doch einfach das Ende auf und gucke mir an, was da steht. Und Elisa hat uns das eben vorgelesen. Vielen Dank. Und was lesen wir da? Wir lesen, Jesus ist Alpha und Omega. Alpha und Omega sind der erste und der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Das heißt, Jesus ist Anfang und Ende. Jesus ist der Ursprung und er ist das Ziel. Und er will, wenn er Ursprung und Ziel ist, auch das Zentrum sein. Und wenn Jesus derjenige ist, der hier in den letzten Sätzen der ganzen Bibel beschrieben wird, dann muss er doch wichtig sein. Und deswegen möchte ich heute mit euch diesen Text betrachten und uns anschauen, was heißt das, dass Jesus Anfang und Ende ist. Und wir werden jetzt Stück für Stück uns die Verse anschauen und gemeinsam darüber nachdenken. Und ich, Johannes, bin der, welcher diese Dinge hörte und sah. Und als ich sie hörte und sah, fiel ich nieder, um anzubeten vor den Füßen des Engels, der mir diese Dinge zeigte. Und er spricht zu mir, sieh zu, tu es nicht, ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte dieses Buches bewahren, bete Gott an. Diesen Text, Offenbarung, den schreibt uns also der Apostel Johannes, der zu dieser Zeit in der Verbannung auf der Insel Patmos lebte. Man sieht das hier auf dem Bild. Und dieser Johannes, der ist Augenzeuge von dem Leben von Jesus, von dem Sterben von Jesus, von der Auferstehung und auch von der Himmelfahrt von Jesus. Und jetzt begegnet ihm Jesus kurz vor dem Ende seines Lebens, er ist schon alt, noch einmal, und er darf die Herrlichkeit von Jesus sehen, wie er im Himmel auf dem Thron neben dem Vater sitzt. Und Johannes ist so überwältigt von dieser Herrlichkeit Gottes, von diesem unglaublichen Lobpreis, der dort im Himmel zu Gottes Ehre stattfindet, dass er niederfällt und er will anbeten. Und ich nehme an, er ist ein wenig verwirrt, weil er betet den Engel an. Und das kann man in Kapitel 19 nachlesen. Das hat er kurz vorher schon mal falsch gemacht. Er hat schon mal versucht, den Engel anzubeten. Und der Engel hat ihm auch da gesagt, nein, warum denn mich? Ich bin doch nur ein Mitknecht, ich bin doch nur ein Bruder. Bete doch Gott an. Und ich wünsche mir, dass wir, wenn wir diesen Text betrachten und darüber nachdenken, dass das uns dazu bringt, Gott anzubeten, weil wir seine Herrlichkeit verstehen und dass uns das zu einem Lobpreis bringt, der richtig ist, der nicht fehlgeleitet sozusagen verpufft, sondern der sich an den Ursprung dieser Herrlichkeit richtet, die wir hier in dem Text erfahren. Vers 10. Und er spricht zu mir, versiegle nicht die Worte der Weissagung dieses Buches, denn die Zeit ist nahe. Wer Unrecht tut, tue noch Unrecht und der Unreine verunreinige sich noch und der Gerechte übe noch Gerechtigkeit und der Heilige heilige sich noch. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Johannes soll diese Worte also nicht versiegeln. Das könnte man auch sagen, halte sie nicht geheim, mach sie bekannt. Denn die Worte sind wichtig, die soll jeder hören und die gehen jeden etwas an. Warum sind diese Worte wichtig? In 1. Thessaloniker 5 steht, der Tag des Herrn wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Deswegen sind diese Worte wichtig. Die Zeit ist nah. Jesus kann jederzeit wiederkommen. Unser Ende könnte jederzeit sein, jeden Tag. Wir wissen das nicht. Ich weiß nicht, wer von euch das mitgekriegt hat, aber am Freitag ist ja die Welt untergegangen, es war nur keiner dabei. Trotzdem stehen wir heute hier, da ist offensichtlich was schiefgegangen. Ja, also die Zeit ist nah. Es hätte natürlich auch am Freitag sein können, wer weiß das schon. Und das meine ich jetzt ganz ernst. Die Zeit ist wirklich nah. Nicht wie am Freitag, wo man sich verschätzt hat und hat was Falsches aus einem Kalender gelesen, was da gar nicht drin stand zum Beispiel. Aber die Zeit ist wirklich nah und wir wissen nie, wann unser Ende da sein wird. Und deswegen ist es wichtig. Wir haben zwei Optionen in unserem Leben. Wir können uns verunreinigen, wie es da steht. Wir können uns heiligen. Und da steht, wer Unrecht tut, wer das tun will, Elisa hat das eben noch Hoffnung für alle schön vorgelesen, wer Unrecht tun will, der kann das weiter tun, weil Gott wird ihn nicht zwingen, seine Meinung zu ändern. Nein, die Entscheidung liegt bei uns. Und was interessant ist, hier steht, jeder wird nach seinem Werk entlohnt. Werk ist Einzahl. Wir denken immer nach seinen Werken, was jemand getan hat, wird er entlohnt. Nein, nach dem Werk, sozusagen alles in Summe gesamt, was das Leben ausmacht. Nach diesem Werk werden wir entlohnt. Und in der Bibel gibt es eigentlich nur ein Werk, was jemand tun kann, nämlich Sünde oder keine Sünde. Ein Leben mit Gott oder ein Leben ohne Gott. Und wenn wir uns Römer anschauen, Römer 3, da lesen wir was zu diesem Thema Sünde, nämlich, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Bumm, ich finde, das ist ein ganz schön heftiger Vers. Alle. Jeder von uns fällt unter dieses Werk der Sünde, der Trennung von Gott. Und das ist unser Werk, wonach wir gerichtet werden. Jeder hat sein Leben zumindest teilweise auch bewusst nicht so gelebt, wie Gott es gewollt hat. Und das ist unser Werk, wonach wir gerichtet werden. Und selbst wenn wir es versuchen, mit Gott zu leben und alles richtig zu machen, dann werden wir scheitern. Wir sind als Menschen nicht in der Lage, das richtig zu tun. Ich möchte an der Stelle einen kleinen Sprung machen, die Verse holen wir gleich nach, und zu Vers 15 gehen, weil Vers 15 beschreibt genau diesen Zustand der Sünde, in dem wir alle stecken, von Beginn der Welt an. Draußen sind die Hunde und die Zauberer, und die Unzüchtigen und die Mörder und die Götzendiener und jeder, der die Lüge liebt und tut. Wer sind denn die da draußen, die nicht zu Gott können, die seine Herrlichkeit nicht genießen dürfen? Naja, ich habe das so überlesen beim ersten Mal, dachte, ja, so ist das. Und als ich es das zweite Mal gelesen habe, da ist mir eiskalt den Rücken runtergelaufen, weil mir aufgefallen ist, oh, du findest dich ja wieder in der Liste. Du findest dich ja wieder. Du hast Dinge davon schon getan. Vielleicht, obwohl du es nicht gewollt hast. Was sind also diese Dinge, die uns trennen, diese Taten. Ich möchte es einfach Stück für Stück durchgehen. Was sind die Hunde? Die Hunde sind die, die moralisch fragwürdig sind. Das sind die, die im Alten Testament von Gott wegführen, die absichtlich andere von Gott wegbringen. Da habe ich gedacht, na gut, ich hoffe, das sind wir nicht. Ich hoffe nicht, dass wir anderen Leuten ihren Glauben absichtlich ausreden. Wer weiß, vielleicht tun wir es doch durch unseren Lebensstil manchmal. Oder die Zauberer. Die Zauberer, das sind die, die sich mit okkulten Dingen beschäftigen oder neudeutsch auch esoterisch, was das Gleiche ist. Und es gibt viele, viele Dinge, die ihren Hintergrund im Okkulten haben und sich anders verstecken. Und auch Christen kommen damit unabsichtlich in Kontakt. Das können Horoskope sein. Das kann sich im Buddhismus irgendwie verstecken. Das kann in der Homöopathie sein, in der Hypnose, in mystischen Filmen oder Büchern. Es gibt immer wieder Dinge, die an uns herantreten und wir merken eigentlich gar nicht, wo sie herkommen. Dann die Unzüchtigen. Unzucht oder auch Hura bezeichnet im Griechischen eigentlich jegliche Form der Sexualität außerhalb der Ehe, das heißt Ehebruch. Und das gilt eben auch für unreine Gedanken oder Wünsche oder Bilder, die man sich ansieht. Das können wir in Matthäus 28 lesen. Ich aber sage euch, dass jeder, der eine Frau ansieht, sie zu begehren, schon Ehebruch mit ihr begangen hat in seinem Herzen. Also mir wird Angst an dieser Stelle, wenn ich sehe, dass das Leute sind, die nicht zu Gott kommen können. Draußen sind die Mörder. Na, da haben wir heute aber keinen hier, oder? Denke ich jetzt mal. Puh, da können wir ausatmen. Naja, Jesus legt das Ganze in Matthäus 5 nochmal aus. Und da steht wirklich was, was der Hammer ist. Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Wer aber tötet, der soll des Gerichts schuldig sein. Ich aber sage euch, wer mit seinem Bruder zürnt, der ist des Gerichts schuldig. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du nichts nutzt, der ist des Hohen Rats schuldig. Wer aber sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Also doch, Jesus selbst hat es gesagt, mit diesem Mörder, da bin ich persönlich mit gemeint. Da bin ich mit gemeint, wenn ich andere verdamme, wenn ich andere richte, wenn ich andere beleidige. Und selbst dann, wenn ich andere nicht so liebe, wie Gott sie liebt, selbst dann mache ich mich an ihnen schuldig. Dann werde ich, Jesus sagt es hier, zum Mörder. Die Götzendiener. Aber das, da können wir uns doch zurücklegen, oder? Wir haben doch noch nie vor einer Baal-Statue gekniet und sie angebetet. Puh. Naja, leider gibt es da noch andere Bibelstellen, die uns erklären, was Götzendienst ist. Zum Beispiel Kolosser. Habsucht ist Götzendienst. Habsucht. Das heißt, wenn Geld oder Reichtum oder Besitz mir wichtiger wird als Christus, als Gott, oder wenn meine Familie oder meine Wünsche sogar mir wichtiger werden als Gott, dann ist das Götzendienst. Wenn ich mich mehr ehre oder andere Menschen mehr ehre als Gott in meinem Leben, ist das Götzendienst. Und dann ist da noch das Lügen. Statistiken zufolge lügt man so 200 Mal am Tag, ob bewusst oder unbewusst. Gott sagt in Psalm 101, in meinem Haus soll nicht wohnen, wer Trug übt. Wer Lügen redet, soll nicht bestehen vor meinen Augen. Wer das tut, der gehört nicht zu Gott, der kann nicht zu Gott kommen. Und da zählen auch sowas wie Notlügen oder Übertreibungen rein. Und da ist mir schon wieder Angst geworden, als mir klar wurde, dass Übertreibungen auch Lügen sind. Wer Lüge tut, der kann nicht zu Gott. Und das sind alles keine Kavaliersdelikte, was hier steht. Nein, das sind die, die draußen sind, die nicht zu Christus und Gott kommen können. Und da wird einem bitter Angst, wenn man das ehrlich liest. Und das soll es auch. Das ist die Absicht dahinter. Das heißt, nach dem, was ich getan und gelassen habe, bin ich von Natur aus draußen. Das ist mein Platz, der mir rechtmäßig zusteht. Ich bin draußen außerhalb dieser wundervollen Stadt des neuen Jerusalems, wo wir in Ewigkeit leben könnten, wenn wir bei Gott geblieben wären. Nein, die Menschen haben seit Anbeginn der Welt durch ihren Egoismus die Beziehung zu Gott zerstört und sind seitdem draußen, ausgesperrt aus dem Paradies, ausgesperrt aus dem Himmel. Und da werden sie ihr Leben lang auch bleiben, in diesem Zustand, wenn sich daran nichts ändert. Und davon hören wir Gott sei Dank später. Nein, nichts Unreines kann in die Stadt Gottes kommen, nichts. Aber Gott sei Dank geht dieser Spruch noch weiter. Nichts Unreines kann die Stadt Gottes kommen, sondern nur die, die im Lebensbuch Christi aufgeschrieben sind. Also, wenn dieses Lebensbuch Christi das ist, was entscheidet, wo wir hinkommen, dann ist es doch unglaublich wichtig, was dieser Jesus gesagt hat. Und das kann man in den Versen 13, 14 und 16 unseres Textes anschauen. Das wollen wir jetzt tun, Stück für Stück. Ich bin das Alpha und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Er sagt hier, ich bin. Genauso hat Gott sich Mose am Dornbusch vorgestellt als Jahwe. Ich bin, der ich bin. Christus ist Mensch gewordener Gott und erhebt auch den ultimativen Anspruch, Gott zu sein. Es gibt immer wieder religiöse Strömungen, die das verneinen, die behaupten, in der Bibel würde nicht stehen, dass Jesus sich als Gott bezeichnet. Doch tut er. Und in diesen Versen sogar dreimal. Das erste in Vers 13. Ich bin Anfang und Ende, sagt Jesus. Aber Gott sagt das selbst kurz vorher in Offenbarung 1. Ich bin das A und O, der Anfang und das Ende, spricht der Herr, der ist und der war und der kommt, der Allmächtige. Jesus ist der Erste, Gott ist der Erste. Sie sind nämlich eins. Sie sind wie zwei Seiten der einer und ein und derselben Medaille untrennbar miteinander verbunden. Und wenn man den Heiligen Geist mitnimmt, sind es drei Seiten und das kann man sich jetzt bildlich schwieriger vorstellen. Der zweite Punkt, Vers 16. Ich, Jesus, habe meinen Engel gesandt, euch diese Dinge für die Gemeinden zu bezeugen. Wenig zuvor sagt aber Gott, dass er die Engel sendet. Schließlich dienen die Engel ja Gott. Offenbarung 22, Vers 6. Der Herr, der Gott des Geistes der Propheten, hat seinen Engel gesandt, zu zeigen seinen Knechten, was geschehen muss. Die Engel sind die Diener Gottes, sie sind die Diener Christi. Das geht nur, weil Jesus Gott ist. Er ist die Wurzel des König Davids, er stammt aus dem Geschlecht Davids, aber er ist die Wurzel und er ist der Ursprung, beides. Er war schon vor David, er war schon vor Mose, er war schon vor Abraham. Und er ist der helle Morgenstern, der alles in seiner Herrlichkeit überstrahlt. Er ist das Licht der Menschen und das finde ich ein schönes Bild mit diesem Morgenstern, weil es zeigt, wir brauchen ihn wie das Licht zum Leben. Auf dieser Erde würde ohne Licht nichts funktionieren. Und noch der dritte Punkt, wo Jesus sich als Gott deutlich erkennbar zeigt. Vers 20, Amen, komme Herr Jesus. Was haben wir denn eben in Vers 9 gelesen, wo Johannes den Engel anbeten wollte? Sagt der Engel, nein, bete Gott an. Und was tut Johannes ganz am Ende? Komm, Herr Jesus, Amen, wie wir das im Gebet sagen. Er betet wirklich Jesus an. Das zeigt uns doch, Jesus ist Gott. Sonst hätte wieder der Engel gesagt, nein, falsch, bete Gott an. Nein, er betet Jesus an und Jesus ist Gott. Und so ist es richtig. Und Jesus ist absolut Gott, außer die Tatsache, dass er eben menschlich wurde und freiwillig diese Dinge abgelegt hat, wie wir in Philipper 2 lesen können. Wenn Jesus absolut Gott ist, dann ist er heilig, ewig, allwissend, allmächtig und ist auch der Schöpfer von Himmel und Erde. Das finde ich einen interessanten Gedanken, dass Jesus so eins mit dem Vater ist, dass er auch mit ihm diese Welt geschaffen hat. Und das kann man auch sogar schon in 1. Mose 1 lesen, also jetzt wieder ganz vorne, wie Gott die Welt macht. Und da steht, Gott erschafft die Welt durch sein Wort. Durch sein Wort. Und was dieses Wort ist, das können wir nachlesen in Johannes 1. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und es geht weiter. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voll Gnade und Wahrheit. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündigt. Hier sehen wir, wer dieses Wort ist, der Sohn, der aber auch Gott selbst ist, Jesus Christus. Jesus Christus war von Anfang an geplant, er war von Anfang an dabei. Manchmal denkt man vielleicht, oh, die Menschen sündigen am Anfang der Bibel, jetzt muss Gott sich was überlegen, um das zu korrigieren. Gott braucht eine Art Plan B. Nein, das stimmt nicht. Jesus war der Plan A von Anfang an. Jesus war von Anfang an so geplant. Wenn Gott die Menschen schafft, dann wusste er, er musste dafür sterben, um diese Menschen zu retten. Das war ihm klar. Gott kann nicht überrascht werden durch irgendwas. Nein, Gott wusste schon, wie es kommen würde. Und Gott wusste, er würde selbst Mensch werden müssen. Er würde geboren werden an Weihnachten. Er würde den Menschen vorleben, wie ein richtiges Leben aussehen würde. Er würde dafür verspottet und getötet werden. Und er würde auferstehen. Das wusste er bereits. Und dieser Tod, diese Auferstehung, die fand statt an Weihnachten und an Ostern, damit wir, an Karfreitag und an Ostern, der Tod und die Auferstehung, damit wir Vergebung der Sünden haben können. Und Gott macht uns das als Angebot. Und jetzt kommen wir zu Vers 14. Glückselig, die ihre Kleider waschen, damit sie ein Anrecht am Baum des Lebens haben und durch die Tore in die Stadt hineingehen. Was sollen wir tun? Ganz einfach, wasche deine Kleider. Fand ich schön, als ich das gelesen habe. Wenn wir die Bibel an anderen Stellen aufschlagen, dann sehen wir, wofür die Kleider stehen, nämlich für die Position und den Zustand eines Menschen. Zum Beispiel bei der himmlischen Hochzeitsfeier. Als dein Gast kam, der hatte kein Hochzeitsgewand an. Der hatte nicht das passende Gewand, nicht sauber, nicht geschmückt und er durfte nicht zur Hochzeit kommen. Dürfen wir zur Hochzeit kommen? Wir haben uns das eben schon angeschaut. Nein. Von Natur aus dürfen wir das nicht, denn die Sünde klebt an uns wie Blutflecken, wie Dreck. Man sagt ja auch, da hat sich jemand die Finger schmutzig gemacht. Nein, die Sünde, sie bedeckt uns und sie entstellt uns und sie trennt uns wie eine Mauer von Gott und von unseren Mitmenschen. Gott kann diese Sünde nicht dulden, dafür ist er zu rein, zu heilig. Alle diese Dinge, sie kleben an uns, wie wir sie in Vers 15 gelesen haben. Zum Beispiel die Zauberer, die Mörder, die Lügner und so weiter. Und ich weiß nicht, wer von euch Krimis guckt, aber das mit diesem Wasche deine Kleider ist wirklich ein ganz tolles Bild. Denn man kann auch nach vielen Monaten selbst an gewaschener Kleidung noch erkennen, wer der Mörder war, wenn man dort Blutflecken findet. Und so ist das auch mit diesem Blut, was wir quasi sinnbildlich an unserer Kleidung tragen. Wo kommt dieses Blut denn eigentlich her, das wir nicht abwaschen können? Wie kann sich das so fest an uns fressen? Wir lesen das in Jeremia. Auch findet man an deinen Kleidern das Blut von Armen und Unschuldigen. Gott weiß das, Gott sieht das. Und wie gesagt, wer Krimis guckt, der weiß, wie das funktioniert. Da wird mit einem UV-Strahler angeleuchtet und man sieht die Blutflecken. Und genau so ist es im Licht von Christus, von Gott, das so hell und rein ist, dass darin aller Dreck, aller Schmutz sofort sichtbar wird. Also Blut vergießen, das tun wir, indem wir andere Menschen ungerecht behandeln, die Armen, die Unschuldigen. Aber es passiert auch, indem wir das Gute unterlassen und das Richtige nicht tun, was wir tun könnten. Zum Beispiel, wenn wir Gottes Wort verschweigen oder wenn wir Arme verhungern lassen und nichts dagegen tun. In Hesekiel 33 steht, wenn ich nun zu dem Gottlosen sage, du Gottloser musst des Todes sterben und du sagst ihm das nicht, um den Gottlosen vor seinem Weg zu warnen, so wird er, der Gottlose, um seiner Sünde willen sterben, aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Wir machen uns mitschuldig, wenn wir anderen Menschen nicht helfen, wenn wir ihnen auch nicht sagen, wie sie denn gerettet werden können aus dieser Sünde, die an ihnen klebt. Aber Jesus macht es möglich. Für ihn ist keine Sünde zu hartnäckig. Und warum geht das? Weil sein Blut so kostbar, so rein und so heilig ist, dass es alles wegwaschen kann. Das Blut, das er an Karfreitag vergossen hat. In Jesaja heißt es dazu, und das ist schon 700 Jahre vor Jesus aufgeschrieben, weil es schon damals Gott wusste und es Gottes Plan war, so kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden. Christus selbst will unsere Kleider schneeweiß waschen. Und ich finde das ein ganz tolles Bild. Schneeweiß, strahlend rein, da ist nichts mehr, kein Makel mehr von dem Dreck, den wir selbst auf unsere Kleider angebracht haben, das, was wir selbst ausgefressen haben. Nein, nicht durch unsere Werke, sondern durch Christi Blut können wir das bekommen. In Offenbarung 7 steht das. Das steht über diejenigen, die in den Himmel kommen dürfen. Diese sind's, die gekommen sind aus der großen Trübsal und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Christi Blut ist das, was uns reinigen kann. Das gilt auch im Alten Testament schon, dass man dieses Blut der Opfertiere dafür benutzt hat, um sich von Sünden zu reinigen, allerdings symbolisch, um auf Jesus schon hinzuweisen. Also, Christi Blut will uns reinwaschen. Das gilt für jeden. Das gilt aber nicht für die Leute, die denken, ich habe nichts an mir, ich bin doch sauber. Sondern das gilt für die, die gerade sehen, wie schmutzig und wie sündig sie sind. Gerade die will Jesus retten. So wie der Rebell am Kreuz, der vielleicht sogar ein Mörder war und zu dem Jesus sagt, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Heute. Ohne Bedingung, ohne Wenn und Aber. Einfach nur, weil er Christus als den Herrn anerkannt hat. Ich finde, das ist ein Grund zum Danken. Und durch Christus, durch die Vergebung, die Jesus am Kreuz teuer erkämpft hat, haben wir Anspruch auf den Baum des Lebens. Hier wird auf das zweite Kapitel am Anfang der Bibel verwiesen. Wieder interessant, wie ganz am Ende das steht, was ganz am Anfang kam. Der Baum des Lebens, wer von dessen Früchten isst, der wird ewig leben und nicht sterben. Und weiter, wer sich in Christus wäscht, der darf ewig in der neuen Stadt Gottes leben, in Gottes ewiger Herrlichkeit. Und in Offenbarung 22, 1-5, das sehen wir hier in Ausschnitten, kann man das lesen. Ihr müsst das jetzt nicht alles mitlesen. Ich will einfach ein paar Schlagworte nennen, wie toll das sein wird, wo wir sein dürfen, wenn wir gewaschen sind durch Jesu Christi Blut. Wir werden im Himmel sein, wo der Strom des Lebens fließt. Da ist nichts mehr, was uns von dem Leben trennt. Und dieser Strom kommt von dem Thron von Jesus und vom Vater. Und Gottes Herrlichkeit wird uns durchdringen, wird uns am Leben erhalten. Es wird alles perfekt sein und wir werden Christus als unser Licht haben. Er ist der helle Morgenstern, wie wir in unserem Predigtext schon gesehen haben. Und wir brauchen keine Sonne und keine Lampe, denn Christus ist das Licht. Und Gott wird mit Christus diesen Ort für immer regieren. Und wenn ich mir überlege, wie heilig und wie allmächtig Gott ist, wie wunderbar er schon diese Erde geschaffen hat, dann kann ich mir so halb vorstellen, wie wunderbar und herrlich ein Ort sein wird, den Gott für die Ewigkeit vorbereitet hat. Die Frage ist, wie reagieren wir auf das, was wir hier lesen? Das sind ziemlich viele Dinge, da steckt sehr viel dahinter. Wie reagieren wir? In Vers 17 und 20 heißt es, und der Geist und die Braut sagen, komm, und wer es hört, spreche, komm, und wen dürstet, der komme, wer da will, nehme das Wasser des Lebens umsonst. Vers 20, der diese Dinge bezeugt, spricht, ja, ich komme bald, und Johannes antwortet, Amen, komm, Herr Jesus. Christus ist der Erste und der Letzte der Bibel. Und wie sollen wir reagieren? Was sollen wir machen? Es steht in Vers 17, komm, sollen wir sagen. Wir sollen sagen, komm mit dem Heiligen Geist und mit der Braut. Und die Braut steht in der Bibel entweder für die Gemeinde oder für das neue Jerusalem. Wir sollen sagen, komm. Wir sollen sagen, komm, Herr Jesus, komm in mein Leben, komm in meine Fehler, komm in meine Sünde, mach du mich rein. Komm in meinen Alltag, komm in meine Probleme. Und ja, ich möchte dieses Wasser des Lebens, was du mir anbietest. Und ja, ich weiß, ich habe es gar nicht verdient, aber ich möchte es umsonst als Geschenk. Jesus ist Herr, Herr der Welt, und er möchte auch der Herr und der Erste und der Letzte in meinem Leben sein. Ich weiß, das ist schwierig, dran zu bleiben, das wirklich jeden Tag zu leben, zu versuchen, dass Jesus der Erste und der Letzte sein kann. Und der Prediger Spurgeon, der hat das so formuliert, er betet jeden Abend und jeden Morgen, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Er übergibt es Gott und er wünscht sich und bittet Gott, hilf du mir dabei. Ich möchte mich dir übergeben, damit du der Erste und der Letzte sein kannst. Und wenn Jesus der Erste und der Letzte ist, dann hat das Auswirkungen auf ganz verschiedene Dimensionen. Auf meine Zeit, auf meine Beziehung, auf meine Arbeit. Immer wieder darf ich Gott darum bitten, zeig mir, wo ich stehe, zeig mir, ob du der Erste und der Letzte bist. Und wenn ich dann feststelle, er ist es nicht, dann darf ich Gott darum bitten, dass er in mein Herz kommt und das ändert. Und wie ernst dieser ganze Inhalt, der hier steht, Christus ist, das lesen wir in den Versen 18 und 19. Ich bezeuge jeden, der die Worte der Weissagung dieses Buches hört, wenn jemand etwas zu diesen Dingen hinzufügt, so wird Gott ihm die Plagen hinzufügen, die in diesem Buch geschrieben sind. Und wenn jemand etwas von den Worten des Buches dieser Weissagung wegnimmt, so wird Gott seinen Teil wegnehmen von dem Baum des Lebens und aus der heiligen Stadt, von denen in diesem Buch geschrieben ist. Wir dürfen uns da nicht irren. Das ist kein Spaß, wenn wir irgendwie die Botschaft verwässern, wenn wir was wegnehmen oder was dazu dichten, wenn wir Jesus Christus herausdefinieren, weil er uns unangenehm ist und weil er die Leute zu einer Entscheidung zwingt, wenn wir nur noch bei einem liebenden Gott bleiben. Wir dürfen uns nicht irren. Das wird Konsequenzen haben. Nein, Jesus Christus ist der Erste und der Letzte und er muss das bleiben. Wir dürfen ihn nicht rausschreiben, wir dürfen ihn nicht verschweigen, auch wenn es manchmal schwerfällt und wenn ich zugeben muss, ich habe vielleicht in Gelegenheiten schon oft Christus verschwiegen, weil es mir unangenehm war, darüber zu reden. Nein, wir dürfen es nicht verschweigen und Christus will uns die Kraft dazu geben, das auch nicht zu tun, sondern von ihm weiter zu sagen. Christus ist das Zentrum. Das lesen wir in zwei Versen deutlicher, wie es fast sonst nirgendwo in der Bibel steht. Das Leben ist in dem Sohne Gottes. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und wieder Johannes, der gleiche Johannes. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich, sagt Jesus Christus. Niemand. Es gibt keinen Weg außer Jesus. Und wenn es keinen Weg gibt außer Jesus, muss ich mich fragen, wie mache ich mich denn auf diesen Weg? Wie begegne ich Jesus? Ich kann Gott und Jesus im Gebet begegnen, im Alltag, in der Schöpfung, wenn ich in die Natur gehe, in der Führung im Leben, wenn ich zurückschaue, wo hat Gott mir geholfen, gerade an den schweren Zeiten, wie bin ich denn da durchgekommen? Und ich kann Gott in der Bibel erfahren. Da gibt es einen ganz tollen Satz von dem Pietisten Rosenius und er schreibt, nimm das Wort, dann hast du Christus. Nimm das Wort, nimm die Bibel, dann hast du Christus. Er steht doch drin. Da steht doch, was er gelebt hat, was er gesagt hat, was er getan hat, das ist doch Christus. Dort habt ihr ihn doch. Und wenn ich mir die Bibel angucke, wie oft Jesus da vorkommt, man kann das auf Bibelserver nachgucken, wenn man das möchte, wie oft Jesus oder Christus drin vorkommt. Und wenn ich das sehe, wie oft Jesus in der Bibel vorkommt, dann frage ich mich, wie oft kommt er denn in meinem Leben vor? Wie oft kommt er denn in dem vor, was ich schreibe, in irgendwelchen Chats, in Tagebüchern, in Briefen, in E-Mails? Wie oft kommt er vor in dem, was wir sagen, in dem, was wir predigen? Ist es immer wieder Jesus, der unsere Gespräche, unser Leben einrahmt, vorne und hinten steht, am Anfang vom Tag, am Ende vom Tag? Manche Leute beschweren sich immer, oh nein, ich schlafe beim Beten ein. Wenn man denn überhaupt zum Beten kommt, und das hoffe ich, dann finde ich das eigentlich wunderbar, weil man dann seinen Tag mit Christus abschließt. Das heißt nicht, ihr sollt jetzt alle möglichst müde anfangen zu beten, aber wenn ihr dabei einschlaft, ist es doch wunderbar. Ihr konntet diesen Tag mit Jesus abschließen und wenn ihr aufwacht, könnt ihr ihn mit Jesus beginnen. Ich wünsche mir einfach, dass wir Jesus nicht klein machen oder vergessen, sondern dass Jesus wirklich groß wird in unserem Leben und in meinem Leben und dass Jesus unsere Worte, unsere Gottesdienste, unser Leben wirklich belebt, dass er das Zentrum ist. Denn genau das macht die Irrlehren aus, dass sie Jesus so ein Stück zur Seite schieben, dass sie ihn ausklammern, dass sie ihn vergessen oder dass sie seine Taten klein machen. Es gibt Religionen, die sagen, Jesus war nur ein Engel. Nur, wie soll uns dann sein Blut erretten können? Es gibt Religionen, die sagen, Jesus ist nicht wirklich gestorben, das war nur so ein Trick. Demzufolge ist er ja auch nicht auferstanden. Und es gibt andere, die sagen, du brauchst Christus und... Du brauchst Christus und dies und das. Nein, brauchst du nicht, du brauchst nur Christus. Du brauchst nicht Christus und Werke, sondern du brauchst Christus. Und Christus kann dann Werke in dir bewirken. Nein, du brauchst Christus. Christus ist das Zentrum. Römer 10, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Der Inhalt der Bibel in einem einzigen Satz. Bekenne Christus als Herr. Und es gibt viele Menschen, die können uns da Vorbild sein, weil sie so überwältigt sind von der Größe und Herrlichkeit Gottes und Christi, dass sie nicht vergessen, dass sie Kraft daraus ziehen. Zum Beispiel Stephanus, der in seinem Sterben Gott anbetet. Der sagt, in deine Hände befehle ich meinen Geist, als er gesteinigt wird. Er ist überwältigt, selbst im Tod. Ja, die Frage ist, dreht sich unser Leben um Jesus? Kommen wir ihm immer näher mit allem, was wir tun? Kommen wir ihm Stück für Stück näher, auch wenn uns nicht alles direkt zu ihm führt und wir viele Irrwege gehen, aber kommen wir ihm insgesamt näher? Es gibt Dinge in unserem Leben, die wollen uns von Jesus wegtreiben. Es gibt Kräfte, die wollen uns von Jesus wegtreiben. Und da ist natürlich die Frage, wie kann ich das schaffen? Wie kann ich mich fokussieren? Wie kann ich mich um Jesus drehen? Wie kann ich Jesus näher kommen? Und da gibt es auch wieder meiner Meinung nach einen ganz tollen Rat. Ich möchte ihn einfach vorlesen. Wenn es zum Beispiel eine Gesellschaft oder ein Vergnügen gibt, das an und für sich unschädlich oder gar unschuldig erscheint, das aber gegen den Sinn des Heiligen Geistes, des Geistes streitet, sodass du einsiehst, dass Jesus nicht mit dir daran teilnehmen würde, dass du ihn nicht dazu einladen oder auch nicht in seinem Namen hingehen kannst, oder wenn du fühlst, dass dein Inneres dadurch mehr verliert als gewinnt, dann fliehe davor. Wenn es Dinge gibt, wo ich merke, ich möchte Jesus hier nicht dabei haben, ich möchte ihn ausklammern, das passt nicht zu Jesus, was hier in meinem Leben passiert, dann soll ich diese Dinge fliehen und versuchen, damit nicht in Kontakt zu kommen. Ja, der abschließende Bibelvers für diese Predigt: Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Da, wo Jesus gepredigt wird, wo Jesus weitergesagt und vorgelebt wird, da gibt es das einmalige Angebot. Tu Buße, das heißt, bereue deine Sünden. Stelle fest, da ist was, was mich von Gott trennt, was ich selbst verursacht habe, was mich untrennbar von Gott abschottet. Und diese Sünden, die darf ich Jesus Christus im Gebet bekennen, ihn um Vergebung bitten und ihn bitten, dass er in mein Leben kommt, dass er bei mir der Erste und Letzte wird und mich regiert. Und wenn du das tust, dann wirst du den Heiligen Geist haben, Gott in deinem Herzen, und du wirst gerettet werden. Vielleicht gibt es hier Leute, für die das noch nie eine Frage war, weil ihnen das noch keiner gesagt hat. Und mir ging das selbst als Teenie so, obwohl ich ja seit meiner Geburt quasi in die Gemeinde gehe. Da war mir gar nicht klar, du musst Jesus dein Leben übergeben und ihn als Ersten und Letzten anerkennen, weil es war mir nicht bewusst gewesen. Und es hat mir jemand gesagt und ich habe gedacht, ja, stimmt, mach doch einfach. Trau dich doch. Was hält dich denn davon ab? Was hast du zu verlieren? Wir dürfen sagen, komm, Herr Jesus. Und dann will Jesu Geist in unserem Herzen wohnen und will uns leiten bis in Gottes Ewigkeit. Komm, Herr Jesus. Amen.